Heute spreche ich darüber, wie nahe Gott ihnen ist. Was wir fühlen und was wahr ist, ist nicht immer dasselbe. Man kommt leicht auf die Idee, der und der liebt mich nicht, obwohl man tatsächlich die Ursache ist, dass andere nervös werden. Manchmal fühlt man sich krank, obwohl man eigentlich nur schlecht geschlafen hat. Gefühle können uns täuschen, aber auch verstehen lassen, was wirklich passiert. Wir sollten nicht nichts fühlen und wir sollten unsere Gefühle nicht übergehen. Unsere Gefühle sind sehr wichtig, aber man hat sehr leicht das Gefühl, dass Gott weit weg sei, auch wenn er einem nahe ist. Jesus Christus ist jetzt gerade bei ihnen. Eine Möglichkeit, die Nähe von Christus zu spüren, ist durch meditatives Gebet. Auf die gleiche Weise bringt eine Antenne ein Radio dazu, ein Signal zu empfangen und es zu spüren. Wenn Sie sich ängstlich, besorgt oder gestresst fühlen, dann lassen Sie die Schultern locker, entspannen Sie sich und strecken Sie Ihre Antennen in die Luft. Bringen Sie Ihre Dinge vor Gott und beobachten Sie, was das für einen großen Einfluss darauf hat, wie Sie sich fühlen. Viele von uns fühlen sich heute ängstlich, vor allem in der aktuellen Zeit. Ich möchte Sie ermutigen. Hannah und ich haben ein Video bei Instagram hochgeladen, in dem wir für die Menschen beten werden. Wenn Sie Gebet brauchen oder für Menschen beten möchten, dann lesen Sie sich die Kommentare durch und werden Sie Teil dieser Gebetskette. Ich habe bei Instagram einmal einen Beitrag von einem Arzt gesehen, der tatsächlich nichts mit Religion zu tun hatte. Er sprach über Wissenschaft und sagte, man hätte gerade erst herausgefunden, dass einer der Wege, wie man sich weniger ängstlich und gestresst fühlt, genau diese einfache Praxis ist. Sich in einen Sessel setzen, die Schultern lockern, Augen und Kinn Richtung Himmel heben und einfach entspannen. Man würde sich vom Frieden wie überwältigt fühlen. Wie das aussieht? Schauen Sie, wie sieht das aus? Ich dachte, dieser säkulare Arzt betet. Das zu tun hat etwas. Sogar physiologisch löst das etwas aus, so wie man auch kein Lächeln vortäuschen kann. Wussten Sie das? Wenn Sie ein Lächeln vortäuschen, dann werden echtes Dopamin und Endorphine in Ihrem Körper ausgeschüttet und Sie fühlen sich ein bisschen glücklicher. Probieren Sie das mal aus. Es ist wirklich schwer, ein Lächeln vorzutäuschen. Ich probiere es mal eben. Warten Sie, ich werde es versuchen. Sehen Sie, es wirkt bei Ihnen. Es wirkt bei Ihnen. Auf die gleiche Weise trennen wir immer so schnell Geistiges vom Körperlichen. Aber ist es nicht komisch, dass diese Dinge, die unsere Vorfahren schon vor Tausenden von Jahren getan haben, heute immer noch funktionieren? Wenn Sie gestresst sind, Angst haben oder sich Sorgen um die Zukunft machen, dann sollen Sie wissen, dass Jesus Christus an Ihrer Seite ist. Öffnen Sie Ihr Herz und Ihren Verstand und sogar Ihren Körper für den Heiligen Geist und gestatten Sie ihm, heute Frieden in Ihr Leben zu bringen. Er liebt Sie so, wie Sie sind. Satan will uns dazu verleiten, dass wir denken, dass viele Dinge zwischen uns und Gott stehen würden. So viele Dinge, sodass Gott, wenn wir unser Herz und unseren Verstand für ihn öffnen, dann erstmal sagen würde, gut, aber was ist damit? Gott möchte uns helfen. Er möchte uns besser machen. Aber seien Sie ganz sicher, dass all Ihre Schuld, Ihre Ängste und Ihre Scham am Kreuz beseitigt wurden. So wie Hannah es gesagt hat, ein toller Satz, gerechtfertigt bedeutet so, als ob ich, was war es noch? Nichts getan habe oder so in der Richtung. Noch nie getan habe, als hätte ich es nie getan, als hätten Sie es nie getan. Ich möchte, dass Sie heute wissen, dass Gott Sie in dieser Welt, die voller Angst und Sorgen ist, dazu berufen hat, gelassen, von Freude erfüllt, lebensspendend und voller Frieden aufzutreten. Genau das sind Sie bereits. Glauben Sie daran und fangen Sie an, Schritte des Glaubens darin zu machen. Beobachten Sie, was Gott tun wird. Das wird großartig. In der Bibel steht, dass die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Aber zweifeln Sie nicht daran, dass die Angst auch das Einzige ist, was die christliche Liebe vertreiben wird. Angst vertreibt Liebe. Angst vertreibt Liebe. Wir haben Todesangst vor Menschen, die wir lieben sollten. Man kann nicht vor jemandem Angst haben und ihn gleichzeitig lieben, oder? Das ist sehr schwer. Dallas Willard hat einmal eine Geschichte erzählt, wie er in einen Baumarkt gegangen ist. Dort stand ein Pickup und darin saß ein Hund. Die Fenster waren einen kleinen Spalt geöffnet und er sah, wie ein Mann in Richtung Baumarkt ging, der den Hund nicht gesehen hatte. Natürlich fing der Hund an, laut zu bellen. Er erschreckte den Mann. Der sprang zurück, sah den Hund und rief: "Blöder Hund, ich bring dich um! Ich bring dich um!" Er hatte Angst, mehr nicht. Er hasste keine Hunde, er hatte einfach nur Angst. So wie viele von uns. Sie können das in ihrem Körper spüren, die Angst und die Sorgen. Wenn sie nachts aufstehen und ins Bad gehen und diese eine Sache fällt ihnen wieder ein, und dann können sie nicht wieder einschlafen und es hält sie wach. Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Die Liebe Gottes liegt auf ihnen. Die Gunst Gottes liegt auf ihnen. So oft ist vieles von unserer Angst, von unserem Bedürfnis und Wunsch angetrieben, die Folgen zu kontrollieren. Liebe Freunde, diese Folgen sind in Gottes Hand. Ich möchte Ihnen sagen, dass das der beste Ort ist, an dem Sie sein können. Ich möchte meine Folgen nicht weiter kontrollieren. Ich bin auch nicht gut darin. Was ich lernen kann, ist, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem in mir. Und meinen Nächsten zu lieben, so wie mich selbst. Ich weiß, dass Gott, wenn ich das gut hinbekomme, sich um den Rest kümmern wird. Herr, gib mir Weisheit, dann weiß ich, dass du dich um den Rest kümmern wirst. Ich weiß, was passiert, wenn sie heute hier weggehen und darauf vertrauen und glauben, dass der Heilige Geist um sie herum ist, auch wenn sie ihn nicht sehen können. So wie jetzt gerade Radiowellen durch diesen Raum gehen, so ist der Geist Gottes um sie herum. Er wirkt in ihrem Leben, er wirkt in ihren Kindern und in ihren Enkeln. Er wirkt bei ihrer Arbeit und in ihrem Dienst und in den Leben ihrer Nachbarn. Je mehr sie das mit den Augen des Herzens sehen können, desto mehr Kraft werden sie haben, um damit aufzuhören, Angst vor der Zukunft zu haben. Angst vor der Regierung, Angst vor dem Nachbarn, Angst vor ihren Feinden, Angst vor allem um sie herum. Sie können aussprechen, dass er die ganze Welt in seinen Händen hält. Das ist der beste Ort, an dem die Dinge sein können. Sie werden in der Lage sein, eine sehr ängstliche und sorgenvolle Welt mit der liebenden Gegenwart von Jesus Christus zu erfüllen. Das ist es, was wir brauchen. Gib mir Jesus, Gott. In der Welt herrscht gerade die Angst. Es gibt viel Furcht. Angst vor Spritzen und Mutationen und Ländern im Krieg. Angst vor Politik und besonders vor Politikern. Das verbindet uns mit den Ängsten, die wir um unsere Ehe haben. Um die Mitte des Lebens, um das Ende des Lebens, um den Beginn von Lebenskrisen oder darum, dass unsere Kinder nicht das tun, was wir wollen oder nicht mit den Menschen zusammen sind, die wir für sie wollen. Angst um unsere Arbeit, für die wir ausgebildet wurden, aber die wir nicht mögen. Aber wir waren 13 Jahre auf der Schule, haben studiert und haben $200.000 Schulden. Angst um unsere Freunde oder unseren Mangel daran. Das alles hängt zusammen. Unsere Angst darum, was im Nahen Osten passiert, hängt mit unseren Ängsten um unsere Enkel zusammen. Alles hängt zusammen. Es passiert in unseren Herzen. Das ist nicht logisch, aber es ist hier, wir spüren es. Wenn wir alles Gott überlassen, dann passiert das hier. Wir denken, dass wir schlechter in diesen Dingen werden. Aber die Wahrheit ist, dass wir besser werden. Das heißt nicht, dass wir aufhören, uns zu kümmern oder aufhören, das Richtige zu tun. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr verantwortlich sind. Es bedeutet einfach nur, dass wir sagen: Herr, ich werde mein Bestes tun und den Rest vergessen. Herr, ich werde mein Bestes tun und überlasse dir die Folgen. Denn ich weiß, dass du die ganze Welt, mein Leben, das Leben meiner Freunde, das Leben meiner Kinder in deinen Händen hältst. Ich werde mir keine Sorgen mehr machen. Ich bin vor einiger Zeit 40 geworden. Das bringt einen Mann zum Nachdenken. Ich bin seit fast 20 Jahren Pastor. Ich hatte mit 20 nicht das Ziel, Pastor zu werden, aber es war Gottes Wille und es passierte so. Deswegen glaube ich, dass ich härtere 20 Jahre hinter mir habe als viele andere Menschen. Viele Traumata, nicht bei mir persönlich, aber bei vielen anderen Menschen. Viele Beerdigungen. Viele meiner Freunde sind gestorben. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Das bringt einen Menschen zum Nachdenken über die Welt und wie die Dinge sind. Eines kann ich ganz sicher sagen. Menschen sind schlecht im Vorhersagen. Das ist ganz sicher. Ganz sicher. Je mehr jemand dafür bezahlt wird, etwas vorherzusagen, desto schlechter ist er darin. Je älter jemand ist, desto besser ist er darin, Dinge vorherzusagen. Das ist auch ganz sicher. Ich würde jeden Tag eher den Vorhersagen meiner Oma vertrauen als denen von der Bank. Sehen Sie sich nur deren Bilanzen an. Die meisten von denen, die Dinge vorhersagen, liegen im besten Fall zu 50% richtig. Wie viel besser ist das, als eine Münze zu werfen, Irene? Zuerst heißt es, du hast einen Auftritt in der Tonight Show. Dann, ach nein, tut mir leid, du musst doch nur eine Gitarre dabei haben und sie halten. Nächste Woche. Das ist gutes Fernsehen. Denken Sie ganz ehrlich darüber nach. Denken Sie daran, wie schlecht wir vorhersagen können. Ich habe jemanden sagen hören, 90% der Dinge, über die ich mir Sorgen gemacht habe, sind nie passiert. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2000-Problem? Ist es nicht erstaunlich, dass das Jahr 2000 schon über 20 Jahre her ist? Es sollten erst 10 Jahre sein. Es war viel länger. Ich habe die Schule 1999 abgeschlossen. Das war ein interessantes Jahr, um mit der Schule fertig zu werden. Denn es gab, falls Sie sich erinnern, viel Angst davor, wie das Jahr 2000 wohl werden würde. Die Angst war, dass sich unsere Welt sehr schnell in eine Abhängigkeit von diesem neuen Ding namens Personal Computer begeben hatte. Es gab ihn erst seit etwa ungefähr 5 oder 6 Jahren auf allen Schreibtischen. Aber auf einmal waren alle unsere Bücher und Buchhaltungen auf Websites. Und es gab Angst, weil es nur 2 Ziffern gab, nicht 4. Es hieß also 99 statt 1999. Und die Angst war, dass wenn diese 99 auf 0 springt, dann die ganze Welt zusammen mit diesen Zahlen auf 0 springen würde. Erinnern Sie sich? Alle machten sich Sorgen. Und was ist passiert? Nada. Überhaupt nichts. Alles lief butterweich. Nichts ist passiert. Ich erinnere mich noch an all die Vorhersagen im Jahr 2007, wie viel besser der Markt 2008 doch sein würde. Das sollte man besser nicht verpassen. Und als wir den Tiefpunkt erreicht hatten und es 2008 anfing, besser zu werden, da kamen all diese Vorhersagen darüber, wie viel besser doch die Dinge an den Märkten werden würden. Dann kam der nächste Knick. Viele Menschen haben vergessen, dass 2010 genauso schlimm war wie das zuvor. Und all diese Typen haben immer noch ihre Jobs. Bringt das noch irgendwen hier anderes auf die Palme? Findet doch zumindest einen neuen Typen, der falsch liegt. Machen Sie doch nicht mit dem Typen weiter, von dem Sie wissen, dass er das letzte Mal falsch gelegen hat. Oh, und die Wahl von Trump. Damit fange ich besser gar nicht an. Ich will nicht politisch werden, okay? Ich habe sogar gerade die Trump-Finger gemacht, haben Sie es gesehen? Ohne politisch zu werden. Ich weiß noch, wo ich war, als Trump gewählt wurde. Ich war mit Hannah in einer kleinen Stadt namens Braunschweig in Deutschland. Ich weiß noch, wie ich ferngesehen habe. Es gab nur einen englischsprachigen Fernsehsender, Air France. Keine Ahnung, warum der auf Englisch war. Aber das hier war deren Prognose. 98% Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton gewinnt. 1% Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt. Und 1% Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders gewinnt. So wie Mickey Mouse oder so. Darf ich das so sagen, dass wir schlecht darin sind, Dinge vorherzusagen? Und bringt uns das trotzdem irgendetwas Gutes? Wir sind schlecht darin. Ich denke, dass die Welt heute viele Vorhersagen darüber hat, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren kommen soll. Stopp! Das hilft niemandem. Ich will nichts von Blutmonden hören. Ich will nichts von den Gezeitenwechseln hören. Ich will nicht einmal etwas von Politik oder von diesen Dingen hören. Gib mir nur Jesus. Gib mir nur den Herrn Jesus. Wir können nicht vorhersagen, was in Amerika oder Afghanistan oder in der Eurozone oder in China passieren wird. Und solange Sie nicht Präsident oder Senator sind, können Sie auch sehr wenig dagegen tun. Was wir tun können, ist, der Mensch zu sein, zu dem Gott uns berufen hat. Anders zu sein. Nicht ängstlich, nicht besorgt, nicht furchtsam. Sondern antifragil. Wissen Sie, was das bedeutet? Antifragil bedeutet, dass sie im Chaos gedeihen. Es bedeutet, dass sie im Chaos aufblühen. Es bedeutet, dass Gott etwas in sie hineingelegt hat, sodass es ihnen gut gehen wird, auch wenn die Dinge richtig schlecht laufen. Wenn die Dinge gut laufen, wird es ihnen wahrscheinlich auch gut gehen, denn so sind wir. Es geht mehr darum, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott uns berufen hat, als sich darauf vorzubereiten, dass etwas Schlechtes oder Gutes passieren könnte. Vertrauen Sie mir, liebe Freunde, das ist eine bessere Art, das Leben zu leben. Ich habe schon vor einiger Zeit damit aufgehört, Dinge vorherzusagen. Ich mache das manchmal immer noch laut, aber ich bemühe mich, es nicht mehr zu tun. Das ist ein Problem. Wenn Sie sich selbst für intellektuell halten, dann versuchen Sie immer, mit dem Leben Schach zu spielen. Es gibt aber zu viele Figuren. Vertrauen Sie einfach Jesus und haben Sie Ihren Frieden damit. Nur dann werden Sie in der Lage und frei sein, Ihren Nächsten zu lieben. Das ist wie eine chinesische Fingerfalle. Haben Sie die schon mal gesehen? Die sehen irre aus. Das sind so Regenbogen-Bambus-Dinger und man steckt einen Finger so hinein und wenn man zieht, bleibt er stecken. Die Lösung? Man muss locker lassen, oder? Der einzige Weg, den Finger frei zu bekommen, ist, die Falle zu lockern. Je mehr man zieht, desto schwerer wird es. So ist das Leben. Sie müssen sich entspannen. Sie müssen locker lassen. So viele von Ihnen haben eine wunderbare Zukunft vor sich. Aber für einige von Ihnen habe ich das Gefühl, als ob Gott sagen möchte, dass sie erst an dem Tag real wird, an dem sie aufhören, sich Sorgen zu machen. Sie bekommen sie an dem Tag, an dem sie alles loslassen. Sie bekommen sie an dem Tag, an dem sie loslassen. Lassen Sie los. Vertrauen Sie Gott mit Glauben. Er hält gute Dinge für Sie bereit, Freunde. Gute Dinge hält er für Sie bereit. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen zu feiern, wenn Sie diese Grenze überschreiten. Das Reich Gottes ist überall um uns herum. Jesus ist sogar jetzt schon bei uns in diesem Gebäude. Er ist neben Ihnen. Können Sie ihn spüren? Er ist da. Er ist direkt neben Ihnen. Er hat die Hand auf Ihrer Schulter. Liebevolle Hände, nicht verurteilend, nicht wütend. Er liebt Sie, wie ein vollkommener Vater sein Kind liebt, wie ein großartiger Lehrer seinen Schüler liebt, wie Ihr bester Freund Sie in Ihrer schwersten Zeit liebt. Genauso ist Gott gerade bei Ihnen. Spüren Sie es einfach. Öffnen Sie Ihr Herz dafür. Spüren Sie es in Ihrem Geist. Merken Sie es? Er ist hier. Wenn wir uns Sorgen um Sachen machen, dann wollen wir es auf die Art und Weise der Welt lösen. Wir müssen es aber in das Königreich der Himmel bringen, was eine Realität überall um uns herum ist, die sich die ganze Zeit ereignet. Das ist viel mächtiger als das, was wir in der Natur sehen. Damit kommen wir zu der heutigen Stelle aus dem Brief an die Philipper. Paulus gründete mit seinem Freund Lukas die Gemeinde in Philippi. Lukas schreibt davon in der Apostelgeschichte. Philippi war eine erstaunliche Stadt. Es war eine Kolonie des Römischen Reiches. Das wird noch wichtig sein für die Art, wie Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Eine Kolonie war anders als eine große Stadt, die eingenommen wurde. Es bedeutet, dass an einem Ort nichts war und dann wurde etwas erbaut, das ein anderes Rom werden sollte. Philippi war eine Art Hauptstadt von Mazedonien. Sie wurde von Kaiser Augustus erbaut. Der Plan war, dass man sich, wenn man nach Philippi kam, wie in Rom fühlen sollte. Obwohl die Stadt sehr weit von Rom entfernt ist. Man kann also sagen, dass es wie ein Brückenkopf Roms am Rande des Römischen Reiches war. Es sollte ein sicherer Ort sein und ein Beispiel dafür, wie Rom sein könnte, wenn man dorthin kommen würde. Als Paulus und Lukas vom Heiligen Geist geführt in Philippi ankommen, gehen sie zum Fluss hinunter, weil sie gehört haben, dass dort ein Ort zum Beten ist. Das ergibt Sinn. Juden, die außerhalb Israels leben, beten normalerweise an einem Fluss. Denn wenn sie in eine Synagoge wollen oder eine Gebetszeit haben, müssen sie sich zuerst waschen. Und um sich zu waschen, mussten sie eine Mikwe durchführen. Mikwe bedeutet, dass man sein Herz, seine Brust wäscht. Herr, gib mir ein reines Herz. Dann wäscht man die Hände und sagt, gib mir reine Taten. Man wäscht sich den Kopf und sagt, Herr, gib mir reine Gedanken. Und man wäscht sich die Beine und sagt, Herr, achte auf meine Wege. Sie gehen also zum Fluss hinunter und finden dort einige Leute, die beten. Eine vom Judentum beeinflusste Frau namens Lydia sagt, sie sei eine Nachfolgerin Gottes. Das bedeutete, dass sie wahrscheinlich mit dem Judentum sympathisierte. Und sehr auffallend ist vor allem, dass sie mit Purpurstoffen handelte. Alle damals haben wow gedacht. Würden Sie das nicht auch wollen, dass Leute das über Sie erzählen, wenn Sie mit Purpurstoffen handeln würden? Denn Purpur war im Römischen Reich eine große Sache. Nur eine Handvoll Leute konnten mit Purpur handeln, weil Purpur ein besonderer Farbstoff war, der sehr schwer zu bekommen war. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass 2000 spezielle Muscheln benötigt wurden, um 30 Gramm Purpurfarbstoff herzustellen. Das ist eine Menge, Herr. Purpur war etwas Besonderes, weil es die Farbe war, die nur Könige verwenden konnten. Lydia hat also direkt mit Caesars Familie gehandelt. Lydia war eine Frau mit Macht, mit Einfluss, Ruhm und vor allem mit Wohlstand. Als Paulus ihr vom Evangelium erzählte, stieg sie voll darauf ein. Sie war voll dabei. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, schildert und zeigt immer wieder Jesus' Königreich. Das Königreich der Himmel, dem gegenüber das andere Königreich steht, das Königreich Roms. Die beiden Reiche hatten übrigens viel gemeinsam. Beide beanspruchten, den König der Könige und den Herrn der Herren zu haben. Beide gebrauchten das Wort Evangelium oder die gute Nachricht, um die Ankunft ihres Königs auszurufen. Beide glaubten, dass ihr Reich katholisch ist, im Sinne von universell und überall. Beide verkündigten die Idee von Pax, von Frieden oder Shalom, und dass dieser Friede sich nur ereignen würde, wenn ihr König regiert. Lukas, der damit Jesu Lehren über das Königreich der Himmel reflektiert, liebt es, das physische Reich Roms, das jeder kannte, mit dem Königreich Gottes zu vergleichen. Das Königreich der Himmel, das in direkter Opposition zu dem römischen Königreich stand. Lydia ist ein Beispiel für jemanden, die vollständig in das Königreich Roms eingetaucht war, aber die deren König der Könige nicht wollte. Sie wollte deren Herrn der Herren nicht und deren Evangelium. Sie wollte Jesus. In ihrem Haus wurde die Kirche von Philippi gepflanzt und gegründet. Als wohlhabende Frau hat sie wahrscheinlich ihre Ressourcen und Mittel eingesetzt, um die Gemeinde zum Blühen und zum Gedeihen und zum Wachsen in Philippi zu bringen. Das war wirklich eine gute Nachricht. Ich möchte, dass Sie vorsichtig sind, liebe Freunde. Wenn Sie weltliche Macht und weltlichen Ruhm und weltlichen Reichtum betrachten, dann ist das verlockend. Aber es gibt nichts Verlockenderes als die Freude, die man in einem Leben als Christ entdecken kann. Ich weiß das. Ihr Glaube ist, wenn sie für Gott brennen und voller Hoffnung, Leben und Frieden sind, für die Welt viel verlockender als das, was die Welt hat. Was die Welt hat, ist spröde. Es vergeht schnell. Es vertrocknet in der Sonne. Das ist nicht für sie. Es ist auch nichts für mich. Als Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt, da schreibt er ihnen mit einem römischen Satz: Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Er sagt damit dasselbe wie das, was Rom sich von seiner Kolonie in Philippi erhofft. Ein Beispiel dafür, wie Rom wirklich ist. Das seid ihr. Ihr seid ein Brückenkopf. Die Übersetzung mit der Himmel ist übrigens verantwortungslos von den Bibelübersetzern übersetzt worden. Im Griechischen steht eigentlich die Himmel. Für die Juden und die frühen Christen war der Himmel nicht nur der Ort, wo man hingeht, wenn man stirbt. Es gab für sie drei Ebenen des Himmels. Die erste ist die reine Luft um mich herum. Ich bewege mich jetzt gerade durch den Himmel, das ist die Luft. Die Vögel fliegen durch den Himmel, Bäume wachsen in den Himmel, Berge reichen bis in den Himmel. Das war die erste Ebene. Die zweite Ebene war das Weltall, die Sterne, Planeten und der Himmel. Und die dritte war der Himmel als Ort der Engel und des Thrones Gottes, wo wir hinkommen, wenn wir sterben, wenn wir mit Jesus gelebt haben. Wenn man sagt, das Königreich der Himmel, oder wenn man nur Himmel sagt, dann denkt man schnell, das bedeutet, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Und natürlich werden sie das. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Er sagt, in euch ist der Himmel in Philippi. In Philippi so wie auch im Himmel. Oder er könnte auch sagen, in deiner Stadt so wie auch im Himmel. Überall um uns herum soll das Reich der Himmel, der Wille Gottes geschehen. Seine Gegenwart und sein Geist umgeben uns überall. Kurzfristig gesehen ist es oft schwer zu glauben, dass die Dinge in eine gute Richtung gehen werden. Aber Gott denkt in viel längeren und größeren Zeiten als wir. Darum sagt er zur Kirche in Philippi, Seid ihr diese Gegenwart. Im Philipperbrief Kapitel 4 erwähnt Paulus zwei Frauen in der Gemeinde, die großartige Leiterinnen und Predigerinnen waren und viel mit Paulus zusammengearbeitet haben und wie sie miteinander gestritten haben. Ich habe jetzt keine Zeit, näher darauf einzugehen, aber sie hatten viele gute Gründe, ängstlich zu sein. Die Dinge liefen in Philippi nicht gut für die Gemeinde. Ich meine, sie wuchs und blühte zwar, aber sie hatten Angst und trotzdem brauchten sie keine Angst zu haben. Aber man kann daran Folgendes sehen. Wenn Angst eine Gemeinde durchdringt, dann fangen die Leute an, aufeinander loszugehen. Wenn Angst ein Land durchdringt, dann fangen die Bürger an, aufeinander loszugehen. Angst vertreibt die christliche Liebe. Je mehr Angst und Sorge und Furcht in ihrem Körper aufsteigen, desto defensiver fühlen sie sich und desto frustrierter fühlen sie sich anderen Menschen gegenüber. Je mehr Schuld ihnen angelastet wird, desto verurteilender empfinden sie anderen gegenüber. Aber das sind nicht sie. Liebe Freunde, Sie dürfen sich entspannen. Geben Sie Ihr Bestes. Hören Sie auf Gott. Tun Sie immer das Richtige. Aber überlassen Sie dann die Folgen Gott. Das ist es, was Paulus sagt. Er sagt, freut euch immer, dass ihr zum Herrn gehört. Das bedeutet, seien Sie wie beim Feiern. Strahlen Sie aus gutem Grund mit positiver Einstellung und Freude. Freut euch, und noch einmal sage ich, freut euch. Alle Menschen sollen eure Freundlichkeit erfahren. Wünschen Sie sich nicht auch, dass die Christen für ihre Freundlichkeit bekannt sein sollten? Alle Menschen sollen eure Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Sehen Sie, da ist es. Jesus ist direkt um uns herum. Er ist um uns herum. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, euer Herz bewahren. Nicht logische Überlegungen oder natürliche Betrachtung, sondern es kommt ihnen in den Sinn, dass der Friede ihr Herz beschützen wird. Unsere Herzen müssen beschützt werden und er wird ihre Gedanken beschützen. Unsere Gedanken müssen beschützt werden, oder? Und sie werden in der Lage sein, der Mensch zu sein, zu dem Gott sie berufen hat. Ich selbst bin nicht sehr gut darin. Ich werde zwar besser, aber Gott hat Menschen in mein Leben gestellt. Wenn ich anfange, durchzudrehen und mir Sorgen zu machen, dann strecken sie einfach die Hand aus, legen sie auf meine Schulter und fangen an zu beten. Viele von meinen Freunden fragen nicht einmal, ob sie für mich beten dürfen. Trotzdem fangen sie einfach an zu beten und ich spüre sofort, während ich alles an Gott übergebe, dass ich sagen kann, es wird gut, es wird gut, es wird gut. Wenn man weniger sorgenvoll, weniger gestresst und weniger ängstlich ist, dann denkt man unbewusst, dass man schlechter oder weniger verantwortlich sei. Aber so sind sie nicht. Wenn wir weniger sorgenvoll, gestresst und ängstlich sind, dann werden wir in allem besser. Vor allem darin, die Menschen zu lieben, die es am meisten brauchen. Ich bin stolz auf sie. Ich bin so stolz auf sie. Sie machen das viel besser, als sie selbst denken. Jesus ist jetzt gerade bei ihnen. Er ist nicht wütend auf sie und nicht frustriert über sie. Sie mögen von sich selbst frustriert sein. Lassen Sie das los. Glauben Sie dem Wort Gottes und gestatten Sie dem Heiligen Geist, heute in Ihrem Herzen und in Ihren Gedanken etwas Gutes zu tun. Entspannen Sie sich und beobachten Sie, wie er Gutes tut. Vater, wir lieben dich. Steh uns in dieser Zeit bei. Viele von uns machen gerade viel durch. Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Diese Dinge übergeben wir dir. Wir vertrauen darauf, Herr, dass sie in deinen Händen besser aufgehoben sind als in unseren. Wir lieben dich. Wir beten das im Namen Jesu. Amen.